NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt Sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Es dürfte nur wenige Israelis geben, die im Moment nicht ganz genau wissen, wo in ihrer Nähe der nächste Bunker ist oder wer eine Wohnung mit einem sogenannten Safe Room, einem mit massivem Beton verstärkten Sicherheitsraum hat. Doch auch die unmittelbare Gefahr eines schweren Angriffs aus dem Iran und der schwer bewaffneten Hisbollah vom Libanon aus hindert Zehntausende Israelis nicht, für ein Abkommen zur Befreiung der Geiseln aus den Tunneln der Hamas auf die Straße zu gehen. Und sie hindert die radikalen nationalreligiösen Minister in der israelischen Regierung nicht, ständig Öl ins Feuer zu gießen. Inzwischen greifen politisch extreme Hooligans auf den Straßen von Tel Aviv demonstrierende Familienangehörige israelischer Geiseln an. Wie lebt man in und mit einer solchen eskalierten Situation? Die Autorin und freie Journalistin Sarah Levy zog 2019 von Hamburg nach Israel und lebt mit Mann und kleinem Kind in der Nähe von Tel Aviv. Ihr erstes Buch, Fünf Wörter für Sehnsucht, stellten wir 2022 in dieser Sendung vor. In einem Artikel für Zeit Online beschrieb sie kürzlich, wie sich Israel auf den verschiedenen Seiten radikalisiert. Sarah Levy: Täglich gibt es Drohungen und Warnungen, dass bald ein großer Angriff auf Israel kommen könnte. Wie geht es Ihnen? Wie leben Sie im Moment?
Sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, jede Woche ändert sich irgendwie mein Gefühl. Also wir fingen an mit wirklich nackter Panik und sind gleich in die Wohnung meiner Schwägerin gezogen, die einen Sicherheitsraum, so ein Safe Room in der Wohnung selber hat. Die ist nämlich gerade im Urlaub. Meine Schwester war auch noch zu der Zeitpunkt da mit meinem Neffen, die aus Deutschland kommen und das gar nicht wissen, wie das ist, wenn Raketen runterkommen oder Drohnen. Und ich wollte auf gar keinen Fall, dass wir nachts in den öffentlichen Bunker rennen müssen, der bei uns vor der Tür ist. Deswegen sind wir dann dahin gezogen. Das war eine Woche von ziemlichem Psychostress. Und seit meine Schwester dann wieder abgeflogen ist, sind wir etwas beruhigter. Wir sind wieder zu Hause. Wir haben eine Notfalltasche gepackt, die direkt neben der Tür steht, falls Alarm kommt. Aber ansonsten leben wir ganz normal weiter.
Und wenn das nachts kommt, also schlafen Sie angezogen oder wie machen Sie das?
Also es ist unfassbar heiß hier. Wir haben gerade über 30 Grad konstant. Das heißt, ich versuche mit so wenig wie möglich zu schlafen. Aber ja, meine Nachbarschaft ist sehr religiös, traditionell. Das heißt, man muss sich immer überlegen, was genau man anzieht. Also ich ziehe eine Shorts an und T-Shirt, weil man eigentlich weiß, wie man dann wieder begegnet und wie lange man vor allem auch ausharren muss. Also die Gefahr besteht ja, dass das ein sehr langer Beschuss sein wird. Und das muss man sich dann immer vorstellen. Also wir haben auch immer Essen für mindestens 1,5 Tage in unserer Notfalltasche drin, falls das wirklich eine richtige Bombardierung wird, was ja im Moment immer noch sehr unklar ist.
Angesichts der wochenlangen Bedrohungslage, worauf haben Sie in den vergangenen Wochen gehofft? Also was kann die extrem gut ausgerüstete Hisbollah? Man sagt, die kann 3 Wochen lang 3000 Raketen pro Tag abschießen auf Israel und der Iron Dome wäre dann überfordert. Oder ein Angriff des Irans, was kann die abhalten?
Naja, bisher scheint ja zumindest die Abschreckung der Amerikaner, die eine wahnsinnige Masse an Waffen und Kriegsschiffen und Flugzeugträgern und sogar ein U-Boot, was ballistische Raketen abschicken kann, in den Nahen Osten geschickt haben. Das ist natürlich etwas, was zumindest abschreckt und das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen herauszögert gerade. Ansonsten, ich persönlich hoffe einfach, dass der Gipfel in Doha irgendwelche Ergebnisse bringt, einen Waffenstillstand, ein Geiselabkommen, irgendwas, was die Situation verändert, in der wir uns gerade befinden. Und dass niemand aus der israelischen Regierung und niemand von der Hamas dieses Abkommen irgendwie sabotiert und wir wieder auf Null stehen, was sich jetzt die letzten 10 Monate wirklich so gezogen hat. Das ist natürlich ein wahnsinniger Nervenkrieg und es erschöpft auch einfach wahnsinnig.
Ja, also das geht sicherlich sehr, sehr vielen Israelis so. Trotzdem, es gibt auch Stimmen, die sagen, Iran wird einen offenen Krieg erst wollen, wenn der Iran die Atombombe hat und er ist kurz davor, sie zu haben, sagen Experten. Und Israel muss eigentlich ein Interesse an einer kriegerischen Auseinandersetzung vorher haben, damit es die iranischen Atomanlagen bombardieren kann. Was sagen Sie zu sowas?
Also ich stecke nicht in diesen Abwägungen der Iraner und ich stecke auch nicht in den politischen Gesprächen hier des Kriegskabinetts. Ich kann nur sagen, dass jede Form von noch größerem regionalen Krieg wahnsinnig viele Opfer mit sich bringen wird und vor allem die israelischen Soldaten sind einfach auch müde gerade. Die israelische Öffentlichkeit ist erschöpft und natürlich geht es den palästinensischen Zivilisten auch nicht anders. Und ich weiß nicht, ob wirklich jemand im Libanon, also wir hören jetzt gerade Berichte, dass 15.000 Menschen am Tag den Libanon verlassen aus Angst vor einer großen Eskalation. Die Menschen im Iran haben ganz sicher auch keine Lust auf so einen Riesenkrieg. Und die Frage ist, ja, wann passiert es, wie passiert es? Ich glaube, ziemlich viele sind sicher, dass es irgendwann passieren wird, aber es ist gerade auch einfach, die ganze Region ist erschöpft.
In Ihrem Artikel für Zeit Online schrieben Sie von einer großen Verhärtung, die Sie in Israel beobachten. Wie zeigt sich die? Wie zeigt sich die auch in Ihrem Umfeld?
Also es gibt ganz kleine Symptome, würde ich sagen. Das sind Sachen wie, dass die meisten meiner israelischen Freunde gucken sich zum Beispiel keine Videos aus Gaza an, um zu wissen, was dort passiert, was die Armee anrichtet, auch mit unseren Steuergeldern. Und das war schon von Anfang an so, also dass ab dem 7.10. einfach ganz viel ein Gefühl von, ich kann nicht noch dahin gucken, ich bin selbst so traumatisiert, ich habe kein Gefühl mehr übrig für die andere Seite. Und das hat sich auch nicht viel verändert. Also im Fernsehen hier zeigen sie keine leidenden palästinensischen Kinder, keine ausgebombten Familien. Sie zeigen sehr viel Zerstörung und sehr viele Terroristen und Soldaten, die durch Gaza ziehen. Aber das Ausmaß des menschlichen Leids wird hier fast gar nicht gezeigt. Also ich hörte irgendwie von einem Freund von mir, der sagte, die Leute wollen es auch nicht sehen. Und dann ist es so, dass natürlich, ich sehe in meinem Freundeskreis junge Eltern, junge Väter, die sich bewaffnen, die mit der Knarre wirklich am Halfter, so am Gürtel irgendwie hier zum Playdate kommen und sagen, das sind halt Menschen, die in der Nähe vom Grenzzaun zum Westjordanland leben und die das für ganz normal halten, sich jetzt selbst schützen zu müssen. Und das sind nur so zwei extreme, unterschiedliche Ausprägungen dieser Radikalität, die ich gerade sehe. Und das sind auch ganz viele wirklich sehr einst liberale Menschen, die plötzlich bereit sind, Dinge zu tun und zu sagen und die vorher wirklich nicht gesellschaftlich akzeptiert waren. Also es gibt keine Unschuldigen in Gaza, ist etwas, was ich total oft höre in meinem Bekanntenkreis.
Das ist schon ziemlich schockierend, aber können Sie es sich erklären?
Natürlich, also es gibt natürlich da unterschiedliche Gründe. Also einerseits natürlich, dass viele Geiseln zurückgekommen sind und viele Interviews im Fernsehen gegeben haben und gesagt haben, sie wurden von ganz normalen Lehrern gehalten, von ganz normalen Familien festgehalten im Gazastreifen. Sie wurden auf der Straße von der Hamas rumgezeigt und die Menschen haben gejubelt. Und ja, es gibt auch eine ganz große Traumatisierung, das darf man nicht vergessen. Der 7. Oktober ist noch lange nicht verarbeitet hier. Und eine der Reaktionen ist auch einfach irgendwie die andere Seite zu entmenschlichen. Das passiert ja genauso auf der anderen Seite.
Sie sind ja viel in Social Media unterwegs und versuchen sich auch ziemlich vielseitig zu informieren. Welche Eindrücke haben Sie denn aus Gaza? Wie stark ist der Einfluss der Hamas? Können Sie das irgendwie wahrnehmen?
Die Rolle der Hamas ist so, dass leider alle Menschen, die auch Kritik äußern am System der Hamas und an der Hamas selber. Also da gab es jetzt gerade dieses Video eines Mannes, der sagte, rettet uns vor der Hamas, bevor ihr uns vor den Juden rettet. Und angeblich soll dieser Mann einen Tag später erschossen worden sein von der Hamas.
Wird denn die Hamas kritisiert in den kritischen Blogs, die Sie sehen?
Selten. Und das kann man natürlich verstehen, wenn man dann sieht, wie mit solchen Kritikern umgegangen wird. Also in den meisten Posts, ich würde mal sagen, in 99% der Posts kommt das Wort Hamas überhaupt nicht vor. Und diese wenigen Prozente, wo es vorkommt, das sind Menschen, die entweder teilweise im Ausland leben und Kontakt zu ihrer Familie dort haben, aber die wenigsten in Gaza selber sprechen überhaupt über sie. Und ja, ich glaube, das zeigt einfach nur, dass die Angst noch sehr groß ist und selbst wenn man sagt, irgendwie die Hamas haben noch 10% ihrer Waffen zur Verfügung momentan, ist trotzdem die Ideologie und die Angst vor dieser Gruppe immer noch so stark. dass die Menschen sich hüten, etwas dagegen zu sagen. Und man sieht ja anhand den wenigen Beispielen, also in Israel wird das immer ganz groß in den Medien gezeigt, wenn sich irgendwelche Zivilisten gegen die Hamas stellen und aussprechen, aber die Konsequenzen für diese Menschen werden dann auch manchmal berichtet und das sind oft so, dass die dann gefoltert werden oder plötzlich verschwinden oder wie der Mann jetzt erschossen wurde.
Israel hat ja auch versucht, da wo die Hamas in Gaza vertrieben war, unabhängige palästinensische Autoritäten, also Patriarchen riesiger Familien und so, in Gaza in lokale Machtpositionen zu bringen. Das ist auch gescheitert.
Also ich habe nur verschiedenste Berichte darüber gelesen, dass Oberhäupter großer Familien, die bestimmte Nachbarschaften kontrollieren sollten, das ist aber jetzt aber schon ein paar Monate her, und die dann auch ermordet wurden von wahrscheinlich der Hamas. Die Abwesenheit eines größeren Plans, was mit Gaza passieren soll, das ist eigentlich das größte Sicherheitshindernis auch für den israelischen Staat. Und ich hoffe einfach, dass unsere Armeeführung und unsere Regierung das irgendwann eingesteht, dass ein Plan her muss für Gaza.
Sie zitieren Ihren Freund, der sagt, das alte Israel ist tot. Was meint er damit?
Also ich glaube, es ist so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Land sich einfach in den letzten 70, 80 Jahren sehr verändert hat. Und dass es nicht mehr ein europäisch geprägtes Land ist, was Diplomatie fördert. Und Israel wird auch intoleranter. Ich meine, das ist jetzt in vielen Ländern so, dass der Pluralismus gerade so ein bisschen in der Gefahr ist und bedroht wird von allen Seiten. Aber in Israel sieht man das einfach, dass manche Stimmen dieses Land einfach gern viel religiöser sehen würden und viel kompromissloser auch. Und ja, entsteht quasi so ein kleiner Kulturkampf gerade, nicht erst seit dem 7. Oktober.
Ja, Sie leben ja selber nicht im bunten und pluralistischen Tel Aviv, das eher so eine Bubble für sich ist in Israel, sondern am Stadtrand in einer eher religiösen bis sehr religiösen Nachbarschaft, haben Sie mir erzählt. Was sind das für Nachbarn? Wie gehen die um mit der Situation?
Die glauben alle sehr, sehr an Gott. Sie sind oft nicht so ängstlich, wie ich das bin. Ich habe hier viele Nachbarn, die jedes Mal, wenn Netanyahu eine Rede hält, zuletzt vor dem amerikanischen Kongress, die das sehr feiern, dass er so kompromisslos wirkt und so viel Stärke verkörpert. Also da haben mir Nachbarn schon erzählt, das finden die total toll. Ich habe viele Nachbarn, die die Partei Schass wählen, die eher religiöses und das sephardische und misrachische Judentum vertritt. Die sind sehr verankert im Glauben und in der Tradition.
Also das sind jüdische Leute, die aus den arabischen Ländern ihre Wurzeln haben, die da geflohen sind.
Ja, genau, in den arabischsprachigen Ländern.
Ja, und wahrscheinlich dann auch ziemliche Araberhasser.
Nicht ausschließlich, aber ja, auch das haben wir hier schon gehört in der Nachbarschaft. Wir wurden, als wir hergezogen sind, gewarnt, dass doch jetzt gerade relativ viele arabische Familien hier in die Nähe ziehen und man da aufpassen müsste. Und ja, es ist, glaube ich, ehrlicherweise mehr Israel, als Tel Aviv ist. Also meine Erfahrung hier ist, also Tel Aviv ist einfach unheimlich pluralistisch und hier in meiner Nachbarschaft ist es sehr, sehr homogen.
Ihr zweites Buch, an dem Sie gerade schreiben, ist angekündigt mit dem Titel »Kein anderes Land«. Das ist ja Ihre Entscheidung für Ihren Lebensmittelpunkt, das ist sozusagen eine Ansage. Steht hinter den drei Worten »Kein anderes Land« inzwischen ein Fragezeichen?
Also ich bin immer noch am Rausfinden, ob das mein Land ist, und leider werden die Alternativen auch nicht viel sicherer für Juden in der Welt. Das heißt, ich bin viel am Zweifeln und neu evaluieren.
Wie geht denn das Schreiben zurzeit?
Schlecht. Leider wirklich sehr schlecht. Also ich brauche da wirklich einen ruhigen Kopf und ein ruhiges Herz, und das habe ich momentan nicht.
Herzlichen Dank, Sarah Levy. An dieser Stelle ein nachträglicher Hinweis der Redaktion. In diesem Interview wurde die Frage gestellt und wahrscheinlich dann auch ziemliche Araberhasser. Wir stellen klar, diese Nachfrage war überspitzt, provozierend und hat zu Recht Kritik hervorgerufen. Meiner Frage lag die Vermutung zugrunde, dass Menschen, die aus arabischen Ländern fliehen mussten oder vertrieben wurden, aufgrund dieser konkreten Erfahrung eine Abneigung gegen Araber zeigen könnten. Dabei war die Frage aber so formuliert, dass sie Vorurteile befördern könnte. Der Redaktion und mir als Moderatorin ist es ausgesprochen wichtig zu betonen, dass der Interviewfrage keinerlei rassistische oder diskriminierende Intention zugrunde lag. Die im Gespräch gewählte Formulierung hat aber zu Recht Kritik hervorgerufen. Ich bitte um Entschuldigung für die so gestellte Frage. Ich habe Sarah Levy in dieser Sendung nach einem Musikwunsch mit jüdischem Bezug gefragt. Sie hat sich für einen Song der israelischen Musikerin Josie Katz entschieden. Etzli Hakol Beseder. Zu Deutsch frei übersetzt, bei mir ist alles okay. Was bedeutet ihr dieses Lied?
Also das Lied wurde geschrieben von Josie Katz, die mit 19 Jahren aus den USA nach Israel ausgewandert ist und dann immer ihrer Familie in den USA gesagt hat, vor allem ihrer Mutter, bei mir ist alles in Ordnung, macht euch keine Sorgen um mich. Und auch wenn es da in ihrem Lied um andere Dinge ging, erinnert mich das Lied immer, wenn ich es höre, an mich selbst, wie ich immer sage, ach, bei mir ist alles okay, vor allem zu meiner Familie in Deutschland. Natürlich ist alles okay, wir leben weiter, uns geht's gut, wir lachen auch zwischendurch, wir gehen in den Park, ans Meer, aber eigentlich sind wir nicht okay.
Etzli hakol beseder, hashavua kfar matzati li cheder, sviva nechmada, veulai gam emtza avoda. Al gad knisa
Etzli Hakol Beseder. Bei mir ist alles okay. Das war Josie Katz. Vorgestern feierte die Musikerin, Schauspielerin, Tänzerin und Malerin ihren 84. Geburtstag. Sie stammt aus dem US-Staat Pennsylvania, emigrierte mit 19 nach Israel und lebte immer wieder zwischendurch in den USA. In Israel wurde sie ausgezeichnet für ihren bedeutenden Beitrag zur israelischen Kultur. Und nun der Nachrichtenüberblick.
5 einflussreiche israelische Rabbiner haben die jüdischen Gebete auf dem Tempelberg verurteilt, an denen unter anderem der rechtsextreme israelische Sicherheitsminister Ben-Gvir teilnahm. Der frühere Oberrabbiner in Israel, Yitzhak Yosef, sagte in einem Video, die Betenden auf dem Tempelberg würden nicht das jüdische Volk repräsentieren. Er fordert die Regierungen weltweit auf, diese israelischen Minister nicht als Repräsentanten des jüdischen Volkes zu betrachten. 4 weitere Rabbiner betonen in dem Video, dass es Juden strengstens verboten sei, den Tempelberg zu betreten. Ben-Gvir hatte am Dienstag anlässlich des jüdischen Trauertags Tisha B'Av mit mehr als 2000 Juden auf dem Tempelberg gebetet, die israelische Flagge gehisst und so internationale Empörung hervorgerufen. Gegen Verantwortliche und Künstler der Documenta 15 in Kassel wird es keine Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung und Beleidigung geben. Das erklärte die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und bestätigte damit die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Kassel. Insgesamt 25 Bürgerinnen und Bürger, darunter Vertreter jüdischer Institutionen und Verbände sowie Nachfahren von Holocaust-Opfern und Überlebenden, hatten im Zusammenhang mit Werken, die bei der Documenta 15 gezeigt worden waren, Anzeige erstattet. Im Wesentlichen sei es um den Vorwurf gegangen, dass einzelne Kunstwerke einen antisemitischen Charakter hätten. Die Anzeigen richteten sich gegen die verantwortlichen Künstler sowie Verantwortliche der Ausstellung und der Politik. Die Prüfungen ergaben laut Gericht, dass ein Anfangsverdacht wegen einer verfolgbaren Straftat nicht gegeben sei. Das jüdische Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk verstärkt sein Engagement gegen Antisemitismus an deutschen Hochschulen. Dazu werde das sogenannte Nie-Wieder-Programm in Kooperation mit 12 anderen Begabtenförderungswerken ausgeweitet, teilte das Studienwerk mit. Künftig sollen Stipendiaten als Multiplikatoren ausgebildet werden. Sie sollen an den Hochschulen in aktuellen Debatten intervenieren und unter Studierenden das Bewusstsein für Antisemitismus stärken. Der Programmausbau wird den Angaben zufolge vom Bundesbildungsministerium finanziert. Die jüdischen Kulturtage zwischen Harz und Heide geben von diesem Sonntag an bis zum 20. September Einblicke in das jüdische Leben in Niedersachsen. Unter dem Motto »Trotzdem jüdisch« werden Konzerte, Lesungen, Filme und Ausstellungen, aber auch Diskussionsveranstaltungen angeboten, teilte das Israel-Jakobson-Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte in Braunschweig mit. Das Festival findet bereits zum 5. Mal statt. Hauptveranstaltungsort ist in diesem Jahr die Stadt Celle. Das Netzwerk für jüdische Kultur wurde 2016 gegründet und hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, Orte jüdischer Kultur der Gegenwart und Vergangenheit sichtbar zu machen. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover.
Im 5. Buch Mose lesen wir morgen den Wochenabschnitt Vaitchanan, auf Deutsch »Ich flehe dich an«. Hier kommt auch das Gebet Schma Israel vor. Wir lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 6, »Schma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad«, »Höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig«. Wir wissen alle, dass dieser Vers das jüdische Glaubensbekenntnis ist und sogar die programmatische Losung der drei monotheistischen Religionen geworden ist. Wir lesen weiter, du sollst den Ewigen, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen. Diese Worte und das ganze Schma sind tief in das jüdische Bewusstsein eingeprägt, sogar auch bei den Juden, die sich von der jüdischen Tradition entfernt haben. Große Worte wurden über die Bedeutung des Schma geschrieben. Beispielsweise, das Schma ist eine Quelle, von der das Judentum immer vom Neuen seine Kraft der Inspiration und der Erneuerung gefunden hat. Ich möchte gerne eine sehr emotionale Geschichte zum Schma Israel erzählen. Wir schreiben das Jahr 1945. Europa lag im Schutt und Asche. Rabbi Silver aus der US-Armee wurde die Information gegeben, dass vermutlich 30 jüdische Kinder in einem Kloster bei Krakau versteckt wurden. Er reiste unter dem Schutz der amerikanischen Armee nach Polen. Sein langer Bart und seine Armeeuniform waren ein sonderbarer Anblick in den Augen der Mönche des Krakauer Klosters. Ich habe die Nachricht bekommen, dass sich hier jüdische Kinder aufhalten, sagte Rabbi Silver. Wir haben hier keine jüdischen Kinder, antwortete Vater Hugo, dem es widerstrebte, dem fremden Mann in das Kloster zu lassen. Ich kann alle jüdischen Kinder innerhalb von 2 Minuten ausmachen, behauptete Rabbi Silver. In 2 Minuten? Das ist unmöglich, erwiderte Vater Hugo ungläubig. Diese Waisenkinder, die wir in unserem Kloster aufziehen, kamen zu uns als Kleinkinder, und es gibt nicht einmal den kleinsten Hinweis, ob sie jüdisch sind oder nicht. Versuchen Sie nur, die jüdischen Kinder zu identifizieren. Wenn es Ihnen gelingen sollte, so können Sie die Kinder mitnehmen. Am kommenden Tag stand er im Speisesaal des Klosters zur Zeit des Mittagessens. Gegenüber dem Rabbiner waren 100 Kinder, die ihn neugierig, aber auch mit Misstrauen anstarrten. Rabbi Silver bemerkte die Blicke der Kinder, schließlich ergriff er die Gelegenheit, als er von allen Kindern Aufmerksamkeit bekam, und legte seine rechte Hand auf die Augen und sprach laut mit zitternder Stimme: »Schma Israel, Hashem Elkeinu, Hashem Echad! Höre, O Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig!« Sofort sprangen etwa 30 kleine Kinder auf und begannen bitterlich zu weinen und mit lauter Stimme zu schreien: »Mama, Mama, Mama!« »Diese Kinder sind jüdische Kinder«, behauptete der Rabbi. »Sie können die Kinder mitnehmen«, sprach der Priester verwundert, und Rabbi Silver sammelte die Kinder, nahm sie bei sich auf und versuchte ihnen das zu geben, wozu ihre Eltern nicht mehr fähig waren. Was Rabbi Silver wusste und der Priester nicht, ist, dass diese Worte die letzte Erinnerung waren, die diese jüdischen Kinder an ihre Mütter hatten, denen sie so frühzeitig auf eine solch tragische Art und Weise entrissen worden waren. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover. Zum Schluss hören Sie eine Vertonung des Schma Israel. Es singt Kantor Moshe Heschel, begleitet vom London Jewish Male Choir und den Old Synagogue Singers unter der Leitung von Cliff Hyman. Schema.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben, jeden Freitag auf NDR Info.